Auf geht's.
Mach deinen Jingle.
Are you ready?
Willkommen.
Here is Die Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast. Here we go.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Auszeit, dem Bamberg Baskets Podcast. Und natürlich auch heute wieder in voller Besetzung mit Carsten Tatter.
Hi.
Mit David Swisser.
Guten Tag.
Und heute unser Gast. Es ist schwierig, es auf Englisch auszusprechen. Ich probiere es trotzdem. Strength and Conditioning Coach oder auf Deutsch Athletiktrainer. Herzlich willkommen. Welcome, Mark Olmos.
Guten Tag, du alles, für alles.
Du alles, für alles.
Du alles, für alles.
That's all my German, but yeah. Hello to everybody and yeah, happy to be here with you.
You told me we can do it in German, right?
Ambition. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber just
there.
Ambition.
You're getting there. But let's do it in Spanish.
Then I'm out.
Ist ja doch schon ein bisschen da.
Yeah.
First question, Mark. What have you done with this team that they're playing so great?
Not easy question to start. Nothing special, I would say. I think it's hard to just say one thing that is making this team to play like this. Of course, there's many factors that are involved on these things. And yeah, I think many things come together. First thing is like the chemistry inside the team, how they behave in and out the court. And that's, I think, one of the main ingredients for this team. And after that, everything comes and everything is much easier. All the work that is behind that, when the chemistry is good and when the environment is good, everything is much easier.
Is it one key to stick on the plan no matter what happens?
I mean, I would say like the most important thing from my point of view is like trusting the players, trusting the process, trusting the team, trusting the work that everybody else is doing, and this is make us our daily routines much easier. Players trust what we said. The coaches, coaching staff is working hard for it, and then when you see like the players are responding to it, and luckily and we're happy for it, we're having results, everything is much easier. As I said, it's hard to say a special key or one thing, but I'm saying that, or I think like everything is going good because, I mean, the chemistry overall is really good in the team.
Is it like a big puzzle?
Exactly like this. It's a big puzzle, and I think like I could say like we build like a small family inside the team, and I think this helped, like all the pieces of the puzzle are fitting good, and it's easy to also like if this puzzle at some point breaks or there is some problems, it's easy to handle everything together.
How does a typical day look like in the day of Mark Olmos here?
For me as an athletic trainer here in Bamberg, like my routine is like usually I like to come early, I wake up early. So I come between 7:30, 8 in the morning. I come here and I start to prepare all the practice and everything. My routine changes a little bit depending on the moment of the week. At the beginning of the week, I usually use the time to prepare like all the week, how will be like on the practice or the weight room, a little bit of structure of everything. This is what I do during this time in the morning. And at the end of the week, I do go more to individual needs. What player, if some player needs something specific, or if I need to build something for some player that is a little bit injured or something, I spend this last part of the week to prepare all these things. And this it takes from 7:30 to 9:30, more or less. 9:30, I go to the court, and we start with players start to come to the practice, and I start to see how is everybody, to talk to them, to prepare, get ready for the practice. And then at 10:30, we start with everything. We do some video. We start with some work with me or with Stefan. We we prepare all the different structures before practice, and after we go right away to practice, prepare some activation, and after it's time for the coaches to start to lead the practice. And then during the practice, I'm taking care of how is everything going, like helping a little bit the coaches with the timings of the exercise, of the intensity of the practice, how it's going. And I have my numbers, my iPad, like they have some heart rate and something, so I can see how the players are working. I also can see like the faces of the players, of course, if someone is tired, if someone is looking not good. So this is also helping me to take some decisions in the moment, like, okay, I see something is different, so I can talk to the players if it's needed, or talk to the coaches if it's needed, like, to change something. And then, doing practice is just, that's my main task, also sapping the players, if we play games or things like this. And then at the end of the practice, we have 10 minutes to calm down everything. Some players coming from individual work, stretching, extra weights, extra whatever is extra after the practice, I help them to do it. And then here it came for me the moment of taking all the data, all the information for the practice, put it all together, prepare some report for the coaching staff, and I send the coaches like how was the practice, and we start over and over, one day after the other one. That's my daily routine.
So at what time does your day end normally?
Here in the practice, and at 2:30, 3. Yeah, at 3 I would say it's done, like all the professional part, and now is my moment to go to the weight room and practice a little bit.
By yourself?
By myself, or sometimes with Karsten Tada when he's with some energy to go with me, he joins sometimes.
You were talking about the different puzzles. Is there a puzzle that needs a like special treatment this year?
You mean like some piece, like
is there a player that needs my like more specific, or is a player that wants or asking for more specific work?
I mean, I think I don't treat with a team. I treat with 12 players, and every player is different. Like if you ask me some special player, I would say we have 12 special players, because everybody needs something. Like some players, the special thing is like I need to give them more space, and they will ask and come for themselves. And other players, I know that I need to push them to work more. And I think that's my biggest challenge, or my biggest job here, to know what every player needs, give this, and let's see if the player is answering good to all this process. The question, if there is some special player, I would say, like, everybody has so many small things, not in a negative way at all, but I have to say that all of them, like, they're working hard. Most of them, they ask for extra, and they are willing to do more. So that's I would say this is the special pieces of this season.
Yeah. I mean, yesterday was a game against Chemnitz, and I know that the players have off today, but I just went over to the weight room and I saw Kobe there. Do you think it's normal that the players also come in on their off days to do some extra stuff?
I mean, I would say it's not normal, but I think like this also like saying a lot about the team, because I think that maybe at the beginning of the season this was not happening, but when the players feel comfortable in the environment and they feel like, okay, I'm good now, I know what I can do, I know my body, I know what is demanding from me, so they come in and they feel like, okay, I can come. And maybe he's just come for do some recovery, he thinks like he wants to spend his off day like taking care of the body. So for me, that's priceless. Like when I talk with some colleagues, strength coach, we always talk like our main goal is like the players work by themselves without needing us. When we can build this kind of habits or this kind of structure that the players work by themselves, you say, okay, I achieve the goal of the season. Like players aware of their body, aware how important it is to take care of the body and working by themselves.
Who do you think like had the biggest transformation from beginning of the season to now? I mean, everybody is obviously in shape, but to me, like, it stands a little, Moritz stands out a little bit.
Good question. I mean, Moritz, now that you say it, of course, like, he had like a really tough starting of the season. I think no one can imagine how many hours he spent on the weight room when he couldn't touch a basketball. Like, his body changed like a lot. I mean, he put like so many hours. For me personally, it was like a pleasure to work with him because you can see how by work a body can change totally. Like, his muscle, his body way of moving changed totally, and everything was through putting hours from himself. And now he's turning a little bit and he put more on recovery and all these things. So if I would say, okay, he's a player that invests a lot this season. Changing players, I mean, I saw big changes on all of them. Like, as I said at the beginning of the season, maybe you didn't see like players in the day off here, like for recovery, or and not because they didn't want it, sometimes because they didn't know. And at the end, like this, they talk to each other. Or for example, here appear like two or three players and they see each other. They don't expect to see the other one. They say, okay, that's normal in the team. So for me, that's a big change. Like, the habit now is to come and take care of the body, to recover. That's a habit that I know, or I feel like from the beginning of the season they were not there, at least for all the players.
Yeah.
So the regular season is almost over. We got three more games left before the playoff starts. What is the most important thing you like paying attention right now?
Right now, from my point of view, I always... For everybody to understand, my point of view is a little bit different than the coaches and everybody else. I always see like bodies and like the bodies that can play and make sure the players can play as good as possible. So my goal now is like to make sure like to do a lot of prevention work to make sure like the players are not like having small injuries and carry it through the playoff, that it will be a non-stop a moment of the season. It's important that the players know the importance of the recovery. For example, like the day off, now they need to take it out, be more aware that they cannot, that they really need to rest mentally, physically. They cannot be hanging around all day. Like maybe at the beginning of the season, you can go and visit somewhere or something like this. And now is moment of take it seriously. We also like having slowly like a little bit more time to rest, in the same way that at the beginning of the season we practice a lot and we put a lot of load in the players. So we trying together with the coaching staff to manage this and put everything a little bit down. Also, like, everything is easier because we don't need to explain the things that many times. Everybody knows what we need to do, so everything go a little bit smoother, and then this make easier, and maybe the dailies will get a little bit shorter, the days get shorter, and we focus more on all the recovery parts, mobility things, prevention. This will be the main things in this last part of the season.
It's your third year now here for our organization. What do you think is the biggest lesson, like, you've had in your time in the BBL? You had different coaches now.
It's my third season. I had like so many lessons, so many things to learn about it. I feel like I'm a totally different person, like professionally and also a little bit personally since I came here. Like,
sure.
In this preseason, I had three coaches. I went with three coaches. I worked with totally different systems. I was lucky to be able to share stuff with two of the Anne and Stefan for all my three seasons. That this is for me priceless. Like everything I could learn from them and how they like take all the experience they have and learn everything, like small details, like how to handle many things. Like, for example, it could be Just to put some example, like how to handle some like miscommunication or like some player that has not, they are not agree with things that you say. So when this happening, like I always go to Anne, I can talk to Stefan, okay, how we can handle this, and they always give me great ideas. And this is not a big things, but all these small things that help me on my daily routines, these are the things that I can take with me, and I put more value on it.
What would you say, because to get a little bit into your personal career as well, you have been in Sweden for some years, and you also have been working for the Swedish national team. What would you say is the biggest difference from Sweden, which is maybe less of a basketball country, to here, and especially to Bamberg, which is totally, it's just basketball here?
The big difference for me, like, is like the level of professionality of the club. Of the club, so especially the structure of the club, the structure of the league, this like is like, I don't know, it's totally it's another level, and it's not, it's, everybody can see it or know about it. I mean, I always say, and I want to be careful when I say this about the professionals, is like I always talk about the professionals, about the club and about the league, especially for resources, because I don't want to that understand like in Sweden the players are not professional. It's not like this, okay? The players, I think they are professional too, and we all like try to work as much as possible to go to next level.
It's just different circumstances.
Exactly. So the big difference is this, the professionalism of everything that goes around you, and this makes at least my life or my life and job much easier. You have players like they are better level, they have better resources, you have better facilities. So this is the big difference, and of course you have more demands, because the players will ask you for more, they expect you to give more, like the demands in the game, the pressure for everybody, from everybody, is a little bit higher. So that's the difference. You need to be more ready for it. You practice more hours. You are with the players more time. So that's the biggest difference.
Got it. And let's get real personal here. It's your, like I said, third year in Bamberg. What do you like to do in your free time? Where do you like to go?
Free time here, many things. Like what I love the most in Bamberg is the nature. I'm from Barcelona, so I live in the middle of the city, full of cars. And when I come back home, the thing I miss the most is like go to sleep and don't listen to the cars on the street. So I like to every day almost every day do something on the nature. Here is easy. Just now, for example, going back home by bike, walking, going to the Flughafen, how you say it? This is a small mountain, like there's a small airport here in Hirschheit. There's a small mountain, like, I don't know the exactly German name, but
Flugplatz.
Yeah, maybe, I don't know, walking there around. I like to also go to Bamberg City, go to walk around, take a coffee. That's the main things. And of course, like, all the adventure activities you can think about, I like to do it here.
And what are your favorite spots? Where do you like to get your coffee? Where do you like to go to eat? And that's normally Carsten's question, but I just took it from him.
Yeah, and in Malisvek.
Steel.
My favorite coffee place in Bamberg is called Seven Hills. It's a small place that they have a really, really good coffee.
Is it Carsten approved? Would you say it's
very good coffee? Yeah.
Yeah. So I like this. And then outside, like a little bit different, like to say something different. I like a lot. Like I go out with my neighbor a lot. Like and then he always take me to some good beer gardens or some special place to eat good like German food. So I like the German food. Not every day, if not it's too heavy. But once in a while, I really enjoy it. Some pork, schaufele.
Schaufele.
Some schaufele. And also, yeah, I like this.
So what is the most you are missing from Spain. Let's say there's Spain. One thing
from Catalonia.
From Catalonia, sorry, it's not Spain. When you can bring something over here to Bamberg or Germany, what would it be?
This is a easy question for me.
Really?
Okay. Easy question, but also impossible. I mean, what I'm missing the most is my friends. Like, luckily, like they coming sometimes to visit, but that's the thing I miss here and everywhere I go. That's the thing I miss the most. It was an easy answer for me. If you're thinking about something like I can take from Barcelona, from where I am, I could be like, okay, in winter, I miss a little bit the sun. I need a little bit the good weather there. The jackets, I don't know. I don't use it so much in Barcelona. So here, when I have to wear like a hoodie and a big jacket, that's hard for me. That I miss it. And yeah, I mean, not much more. I would say. I mean, I really like Bamberg. I really like the city, and I think I'm pretty comfortable here.
But since you're here, you also start skiing.
Yes.
So basically, it's a positive thing of being here in winter.
Of course, that's a good point. That's a really good point. Every season, once a year, at least some skiing or something. I always find like some positive things wherever I go.
So it's not always the sun. Also, the snow is nice.
Exactly. Exactly.
Good.
You have to correct me on that if I'm saying it wrong. But are you doing your doctorate or is it a PhD? Is there a difference?
Yeah, it's the same, I guess. I don't know, maybe just like by the language, but I'm doing the PhD in the university in Barcelona. By the way, like last week, it came some new article. I published a new article. Like, it's a little bit specific and complicated to understand, but it's good. I'm doing this. This is my third or fourth year doing it. Luckily, I'm happy to be able to work in this environment with professional players, so I can investigate some things that they're doing. Now, mainly, I'm working in one topic that is the heart rate variability. That is one parameter of the heart rate, and yeah, just analyze like how this can help me and help us, all the strength coach, to control and control the load of the players, see how ready are the players. And yeah, really, I'm really excited about this topic. It was a little bit complex when I started. I still think it's complex, but I think that maybe at some point it can be helpful, at least for me and maybe for more people. So let's see if I can find something out of it.
Are you using it already in your daily work? The information you got from that?
Yeah, we use it daily, so we always take information. We take these, we do some small tests with the players every day, so we know a little bit how is the status of the players. And then the complex thing is just to take all the data and process everything to see how it makes, what it makes sense, what not. So that, I'm using it daily and I like it. I don't know if the players like it or not. You need to ask them. But I think now is a routine. It's just they coming 3 minutes breathing. We have some small tests by breathing 3 minutes. And yeah, like at the beginning of the season, it was tough. Or you think, okay, every day 3 minutes do this test. But at the end, it's like part of your routine. And I take it. It's like a wellness recovery, something like this. Like you focus on 3 minutes breathing before starting the practice is everything you need to do, and the information that is giving me is like really, really big and important.
And what do you measure exactly, and how do you measure?
I mean, this is a little bit more complex, like the heart rate variability. I think I go into really quick, but you measure like the time between the heartbeats. Like it's not always, if you have 60 beats in 1 minute, it's not always 1 second between every heartbeat. So you measure the variability between every heartbeat. Higher variability, better the body is more in a recovery mode. Lower variability, the body is more in a stress mode. This can tell me like, okay, how the players are. And yeah, that's a little bit a quick summary of how is this working.
Interesting.
Sometimes it got on my nerves.
Oh, you had to do it as well? Ah, so you
side information.
Yeah, here you have the player Karsten. Can you explain your personal experience with it? If it's not good, then skip it.
No, there's no personal experience about it. I just had to do it, and I never had a result of it. So
okay, you know, I had a personal insight directly. I have to say that with the time I'm improving. So last season, this season is better than last season. This season we're getting better results. But I really appreciate like the time that Karsten put last season, because helped me to learn to this season be able to do it better. But thanks of Karsten. Now we know more. I know more about it.
You're welcome.
Yeah.
I got another question for you, and then maybe we'll let you go. So, like we said many times, or like I said many times today, this is your third year, and I think it's a special season, not only because we're winning a lot and going to the playoffs, but we also got, Richie wouldn't say it's a title, but we got a cup win out of this season already. What was this weekend like for you, this whole experience?
For me, this weekend was a dream, especially afterwards, like when I think back about it, like I talk with my friends about it, and it's a feeling that, I knew that it was like, in the staff, it was some people that, like Anne, Stefan, Anton, they experienced all these things, like how it was, but for me, it was the first time. And it's hard to explain. Like you don't have words to put on this. Like this feeling of you have done it, and no one can take it from you. That's priceless. I was really grateful to have the opportunity to live this experience, because it's something that. You need to be a little bit lucky, or really lucky, because even you work really good. I mean, this is a sad part of the sport, that you work really good, you work with the best, you have the most money, you have everything, you put everything there, and this never guarantee you the success. So when we come to this point, I was thinking about, okay, what, that's really, really big. The feelings inside is hard to explain, like... It's like emotions, like you see like everything you have done until now, and you ask, okay, maybe is I deserve this, but after you think about it and say, okay, maybe not, like it's just like a little bit of luck and okay, some work we put on there. So yeah, I was so happy about it. I was grateful to have the opportunity to experience this, and I was happy for all the players and for all the fans. Like here, a big thing that I always talk to my friends or my family is like to see the impact, like not me, but like the team, like the impact that the team is having to that many people. Like it's like, this is like having no price. Like all the people that came to Munich, or even like the people that is here in Bamberg in the streets, like they feel like really like, okay, we did it. We are a team. We feel like, okay, you fight for us, or you give us like this satisfaction, this happiness. Even if it's just for 1 second, just to have this feeling that I was part, or I have some impact on all these people, it's a great feeling. And yeah, it's something like you really cannot put on real words to explain how you feel. So I'm really happy and happy to have had this experience here in Bamberg.
Warum wir jetzt bisher noch keinen Ton von Marc Olmos übersetzt haben, ist ganz einfach. Der Mann ist permanent unter Strom und er hat darauf gedrängt, dass er nach einer halben Stunde unbedingt weiter muss, hat noch viel zu tun. Mark, thanks for being with us.
Thank you. Thank you for so much to invite me to make this change of version of starting full English and to make it like this, like in this way different. Thank you for the questions. I felt really comfortable.
Thank you for the insight.
I felt really comfortable with it, and I like to do these things, and I felt comfortable with it. So thank you for also to the job that you're doing with the podcast and everything.
Thanks. We are not finished with our questions, so there's going to be a part two of Marc Olmos.
You're going to be back.
Perfect. I have no problem for it. We can do the part two whenever you want.
All right.
Thank you so
whenever
much.
Whenever you got time.
Thank you, Mark.
Perfect. Thank you so much.
Thank you.
See ya.
Bye bye.
Bye bye, Mark. Jetzt ist er raus.
Jetzt ist er weg.
Aber der steht, also ich kenne den ja jetzt auch schon seit 3 Jahren, der steht eigentlich immer unter Strom, der hat immer keine Zeit, der muss da was machen, da was machen. Und wie er schon gesagt hat, also 7:30 fängt sein Tag hier an. Er ist wirklich immer einer der Ersten, die hier sind und eigentlich auch immer einer der Letzten, die gehen. Aber was man jetzt, glaube ich, auch schon, selbst wenn man nichts verstanden hat von der Art und Weise, wie er gesprochen hat, mitbekommen hat, ist, dass der seinen Job einfach liebt und auch komplett mit jeder Faser lebt.
Super akribisch ist auch, ne? Ich meine, du hast es, glaube ich, am ehesten noch erfahren dürfen auch, wie das ist, mit Marc zu arbeiten.
Ja, absolut. Er ist ein Perfektionist auf seinem Bereich. Wie er auch gesagt hat, schon ein bisschen was rausgenommen aus der Übersetzung. Er plant alles perfekt durch. Das muss alles perfekt passen. Es gibt eine Trainingsvorbereitung, beziehungsweise Wochenvorbereitung, hat er ja gesagt. Er kommt früh rein, plant im Endeffekt schon die komplette Woche mit durch. Von Krafttraining über Trainingssteuerung, über Trainingsintensität mit Absprachen mit den Coaches bis hin zum eigentlichen Krafttraining, Trainingsvorbereitung. Also da ist er wirklich ein Perfektionist und wie er sagt, er lebt es einfach. Und nach dem Training gibt es dann eine Nachbereitung, dann analysiert er die ganzen Daten, die er im Training mitgenommen hat, schickt dann Berichte an die Coaches über individuelle Spieler, wo seiner Meinung nach. Und ich glaube, das hilft auch, wenn du einen Athletiktrainer hast und einen Coaching-Staff, die gut zusammenarbeiten, die eng zusammenarbeiten, wo auch der Head Coach gewisse Ratschläge dann annimmt vom Athletiktrainer, wo er dann sagt, okay, der Spieler XY sollte heute ein bisschen weniger belastet werden, soll vielleicht im Training ein bisschen rausgenommen werden oder das Training muss von der Intensität ein bisschen niedriger gesteuert werden, weil die Spiele im Allgemeinen ein bisschen müde sind. Und ich glaube, das macht auch einen gewissen Erfolg aus, wenn da ein gutes Zusammenspiel herrscht.
Definitiv. Also ich glaube, Stefan Weißenböck hat es in seiner Folge ja auch schon mal gesagt, dass Stefan und Marc eben quasi das Training einleiten und dann eben erst der Teil kommt, womit Ball trainiert wird und so weiter. Und das hat er eben auch nochmal beschrieben, dass er eben das vorbereitet, wenn er ankommt, auch heute an so einem Off-Day, wird er wahrscheinlich schon die ganze Woche einmal durchtakten und durchplanen, damit die Jungs einfach nur kommen müssen und quasi ihre Sachen erledigen und dann wieder gehen können, damit sie sich voll fokussieren können. Und ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir da so einen guten Mann haben als Athletiktrainer.
Und es ist unheimlich viel Arbeit, wie er ja auch gesagt hat, denn alle 12 Spieler sind absolut individuell zu sehen und natürlich auch von ihm zu betreuen. Der eine will das ein bisschen mehr, der andere will hier ein bisschen was. Und er ist immer da und sagt dann, okay, wenn du noch ein bisschen mehr Krafttraining machen willst, mach dies. Wenn du das brauchst, mach jenes. Also das ist ja dann nochmal richtig viel zusätzliche Arbeit, die er auch gerne macht.
Ja, und er ist auch ein Typ, du kannst ihn wirklich gefühlt tagtäglich anrufen und ihn danach fragen, hey, können wir ein bisschen was extra machen? Oder wenn man sagt, okay, wir hatten Jungs, die gestern vielleicht weniger gespielt haben, dann geht er am nächsten Tag mit denen in die Halle, macht nicht nur Krafttraining, auch ein bisschen dann Sachen auf dem Feld, ob es Koordination sind, ob Sachen werfen sind, wie auch immer. Also er ist wirklich für die Spieler da rund um die Uhr, betreut die. Ich habe ein bisschen probiert, aus ihm rauszulocken, ob es da einen oder anderen gibt, der ein bisschen Sonderbetreuung braucht oder möchte, aber hat er nicht so wirklich rausgerückt, sondern hat es ja dann ein bisschen verallgemeinert, dass es natürlich Spieler gibt, die fragen mehr und ein paar muss er ein bisschen mehr pushen. Er war so clever, dann keine Namen genannt.
Sehr politisch korrekt hat er.
Genau, richtig. Aber er hat auch gemeint, dass die Mannschaft sich in dem Laufe der Zeit natürlich sehr weiterentwickelt hat und die Jungs auch untereinander viel voneinander gelernt haben, wie man sich verhält. Also am Anfang der Saison waren vielleicht nicht so viele Jungs an freien Tagen hier in der Halle und haben irgendwas gemacht und es hat dann während der Saison zugenommen. So wie zum Beispiel heute, die Jungs haben nach dem Spiel gegen Chemnitz frei gehabt und ich war vorhin kurz drüben in der Halle und dann war Kobi da und hat sich gedehnt, also hat Recovery für sich selber gemacht, weil die Jungs da heute komplett frei haben und es gibt den einen oder anderen, den man dann auch schon gesehen hat, der zum Werfen gekommen ist, also die Mannschaft ist da wirklich super professionell eingestellt und bekommt natürlich da extrem viel Unterstützung von Marc. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass auch die ganze Entwicklung ja auch zugenommen hat, also alles ist viel, viel professioneller geworden. Die Jungs, beziehungsweise auch meine Wenigkeit damals, wir haben immer mit so Heartrate-Gurten trainiert, wo dann Marc schon im Endeffekt Live-Übertragung vom Heartrate, vom Herzschlag bekommen hat, um zu sehen, okay, wie hoch ist der, wie niedrig ist der, um dann halt einfach auch ein bisschen die Ein- und Auswechslungen während des Trainings zu steuern, dass da kein Spieler irgendeine Überbelastung erfahren muss, sondern es ist wirklich mittlerweile sehr, sehr professionell geworden.
Aber am Anfang war es auch nicht ganz so einfach, denn den ein oder anderen musste man dann schon auch mal ein bisschen zu etwas drängen. Und dann hat er auch gesagt, dann ist es ganz gut, wenn du mit Arne, Stefan und Tonno Leute hast, die sich gut auskennen, wo du dann hingehen kannst und mal fragen, wie können wir den jetzt dazu bringen, dass er das macht, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er das braucht, dass das gut für ihn wäre, aber irgendwie zieht er noch nicht so richtig. Also es ist schon so ein bisschen wie so eine Familie, wo man dann halt auch seinen Kindern sagen muss, nee, heute dies und das nicht und
ja, klar.
Sprechen sie sich auch ganz gut
ab. Ist ja wie am Essenstisch, wenn du was zu essen machst und dem einen schmeckt es nicht, da hat er keine Lust drauf, musst du ihn ja auch irgendwie überreden, dass er das Essen isst. Und so ist er im Endeffekt auch. Ich meine, manchmal hat man natürlich keine Lust, gewisse Übungen oder Krafttraining zu machen. Als Spieler ist dann auch wie Kleinkinder und dann muss er halt einen Weg finden, dass die Sachen trotzdem gemacht werden, um denen auch beizubringen, dass es gut für den Körper ist.
Und demnächst haben wir dann Dr. Olmos hier sitzen, habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau. Der macht gerade sein, wie sagt man das denn richtig jetzt auf Deutsch? Sein Doktorat, ist das ein richtiges Wort? Naja, er macht auf jeden Fall seinen Doktor, ne? Und zwar
aber
der,
Doktor,
mein Freund. Nämlich an der Fernuni in Barcelona. Also er macht das quasi auch noch nebenbei. Hat vor einer Woche auch erst wieder ein Essay gemacht oder ein Paper. Auf jeden Fall hat er quasi da was veröffentlicht zu dieser ganzen Thematik. Du hattest ja schon vom Thema Heartrate gesprochen. Also quasi ja Herzfrequenzen und so weiter. Das ist quasi sein Thema, über das er seine Doktorarbeit schreibt. Und du hast ja sogar hautnah erfahren, wie er sich da die ganzen Daten zieht. Carsten, wie war das denn?
Ja, im Endeffekt sind wir früh als du in die Halle gekommen bist, bevor du irgendwas machen durftest, geschweige den Ball anfassen oder durch die Halle laufen musstest, du dir diesen Heartrate-Gurt umlegen und dich erstmal ganz in Ruhe auf den Stuhl setzen und dann wurde 3 Minuten lang im Endeffekt dein Herzschlag gemessen. Er hat ja dann vorne auch kurz erklärt, dass es nicht einfach, okay, wenn du einen 60er Herzschlag hast, dann sind es 60 Schläge pro Sekunde, ja. Sondern er misst im Endeffekt.
Pro Minute, oder?
Nicht die
60 Anzahl. Schläge pro Sekunde wäre krass.
60. Also 60, ein Schlag pro Sekunde auf eine Minute hochgerechnet. Entschuldige. Auf jeden Fall misst er dann im Endeffekt die Abstände
zwischen den einzelnen Schlägen.
Und
zwischen den Einschlägen.
einzelnen Schlägen. Entschuldigung.
Nein.
Und ja,
es nicht versprochen.
Klingt ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall misst er dann im Endeffekt, wie der Spieler dann drauf ist, ob der Körper gut ist oder der Körper geschwächt ist. Und er kann dann auch teilweise wirklich schon erkennen, ob vielleicht ein Virus auf dem Weg ist, dass ein Spieler krank wird. Das könnte passieren oder aber schlecht geschlafen hat. Also das ist echt schon sehr interessant. Ich durfte es ja auch selber miterleben. Ob ich jetzt das so toll fand, weiß ich nicht.
Aber du musstest ja nur sitzen.
Ja, natürlich musstest du nur sitzen, aber es sind halt 3 Minuten, wo du einfach nur in der Gegend rumguckst.
Guck mal, wenn er dir sagen kann, ob du jetzt krank bist oder nicht.
Nee, aber klar ist es interessant, aber ich glaube, ich hätte es spektakulärer oder schöner gefunden, wenn er auch mit mir darüber geredet hätte am Ende des Tages. Verstehe. Also das hat mir da ein bisschen gefallen. Aber er hat ja dann auch gesagt, dass ihm da ein bisschen geholfen hat, dass das jetzt auch ein bisschen sich verändert hat. Also er lernt natürlich auch von Jahr zu Jahr dazu. Und vielleicht ist es jetzt auch eine Sache, die er mit den Spielern dann mittlerweile bespricht.
Wurde das auch nach der Belastung dann nochmal gemacht oder wollte er das nur vor dem Spiel, vor dem Training?
Hat er nur vor dem Training gemacht, also bevor das Training angefangen hat. Ich meine, er hatte das ganze Training über ja auch den also Herzschlag.
Also wir tragen das
komplette Training. Genau, richtig. Wir hatten eine Phase nach dem Training, da mussten wir dann auch die Intensität vom Training ein bisschen bewerten, aber das hat er dann, glaube ich, jetzt mittlerweile aufgegeben, weil da musste er den Spielern schon öfters mal hinterherrennen, weil das dann natürlich schnell vergessen wird nach dem Training.
Aber es ist schon spannend, irgendwie so dann auch zu hören, dass er schon im Vorfeld quasi auch aufgrund von solchen Messungen ein bisschen erkennen kann, wo jemand vielleicht krank werden könnte oder einfach der Körper vielleicht ein bisschen geschwächt ist.
Ja, definitiv. Aber man muss halt, wie gesagt, einfach offen dafür sein. Ich meine, kein Trainer hört es gerne, wenn der Athletiktrainer zu einem kommt und sagt, ja, lass mal den ein bisschen aus dem Training raus, weil er natürlich ein Training plant für, sag ich mal, 12 Spieler. Und wenn du dann sagst, ja, du hast aber nur 11,5 zur Verfügung, da ist kein Trainer happy drüber. Aber ich glaube, wie ich davor gesagt habe, wenn da ein gutes Zusammenspiel ist und der der Head Coach das auch dann annimmt, was der Athletiktrainer einem gibt, dann funktioniert es gut. Und wie du sagst, du kannst dann halt Krankheiten vielleicht schon frühzeitig erkennen und vielleicht erst gar nicht richtig auslösen lassen.
Ja, ich finde es auch spannend, dass er das so, also wahrscheinlich machen das die meisten so, ich habe nur keine Ahnung, weil ich nicht fit bin, aber dass er das so wissenschaftlich, also dass er da wirklich so wissenschaftlich an die Sache rangeht. Also ich meine, von außen könnte man ja denken, naja, komm mal da rein, ne, ein bisschen pumpen, ne, stretchen und dann gehen alle nach Hause so ungefähr. Aber es ist ja noch mal viel, es ist ja eigentlich noch viel mehr.
Was mit ja, es ist Spiel. Profisport.
Ja. Schweine.
Aber was auch rauskam, ist einfach, dass es unheimlich wichtig ist für ihn, ja nicht nur solche Werte zu haben, sondern auch mit den Leuten immer wieder zu reden, immer wieder Vier-Augen-Gespräche zu suchen, um zu wissen einfach, wie fühlt er sich, wie anstrengend war so ein Training und da auch Informationen zu ziehen, um das dann einfach mit seinen Werten halt auch zu kombinieren.
Klar, weil am Ende sind es Werte. Ich glaube, du kannst nicht immer alles komplett an solchen Werten festmachen. Der Mensch selber zählt natürlich auch und für ihn ist natürlich gut, auch die Gesichter zu sehen, die Körperhaltung. Ich meine, da kann man natürlich auch vieles ablesen, wie eine Person drauf ist. Und wenn man da frühzeitig dagegen agieren kann, ich glaube, da macht Stefan auch relativ viel mit ihnen. Wenn es dann in die mentale Schiene geht, dann hilft es einem Spieler natürlich auch extrem.
Genau, vielleicht haben die Übersetzung abzuschließen, haben wir dann auch nochmal gefragt, wie es sich für ihn angefühlt hat, hier dann auch einen Titel zu gewinnen, ja, wie das ganze Pokalwochenende auch für ihn war und ich denke, die Antwort ist da so wie bei den meisten anderen auch oder für uns ja auch so ein bisschen. Er ist natürlich sehr dankbar dafür, dass er Teil des Ganzen sein konnte, seinen Beitrag leisten konnte und es ist auch für ihn ja, noch so ein bisschen surreal, es hat ein bisschen länger gedauert, bis er das auch ja, realisiert hat, dass das jetzt passiert ist. Ich glaube auch, dass erst, wenn die Saison zu Ende ist, alle sich dessen nochmal bewusst sind, dass wir als Organisation einfach hier nochmal was so Cooles geschafft haben und wir sind ja auch noch nicht fertig, es geht ja jetzt auch noch weiter. Von daher auch super, super schön, dass es für ihn auch so eine große Rolle gespielt hat und ich finde, eine Sache, die er noch gesagt hat, die für diesen Standort einfach auch nochmal spricht, ist, dass er einfach sagt, er jetzt auch in Jahr 3 merkt immer noch, was die Mannschaft für einen Einfluss auf die Leute hier in der Stadt haben. Also er spürt das auch, nicht nur, wenn die Fans auf den Rängen sitzen, sondern eben auch einfach so, wenn er durch die Stadt geht und vielleicht auch mal erkannt wird oder wie auch immer. Er spürt das schon sehr, dass die Jungs, die Mannschaft einen Einfluss auf die Leute in der Stadt haben und das finde ich ja einfach eine ziemlich coole Nebengeschichte noch.
Welchen Satz ich noch richtig cool von ihm fand, ist auch, egal was für ein Budget hast, wie groß es ist, wie viel tolle Spieler du hast, ist keine Garantie, Titel zu gewinnen und zeigt einfach auch die Wertschätzung, die es hat, dann so einen Pokal zu gewinnen.
Und er ist ein Adrenalin-Junkie.
Ja.
Gibt jetzt nämlich gerne Skifahren.
Ne? Wo hast du denn das wieder hergehabt? Bist du schon mal mit ihm Brettelfahren gewesen oder was?
Leider nein, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Ich meine, ich unterhalte mich viel mit Marc. Wir verstehen uns recht gut.
Wie ist dein Spanisch?
Leider schlecht, aber ich würde es natürlich besser machen. Ich hatte mal angefangen.
Nicht muy bien, oder?
Muy bien. Un poco. Ich hatte mal angefangen. No habla de español. Ja, habla de alemán. Ich habe mal angefangen, ein bisschen Spanisch Stunden zu nehmen, aber mir hat dann wirklich, die Lust, Vokabeln zu lernen gefehlt. Deswegen habe ich es aufgehört. Aber eigentlich hätte ich schon Lust, noch eine zweite Sprache zu lernen. Aber jetzt nochmal kurz zu seinem Privaten. Hat mir ja auch noch gefragt, hast du mir weggenommen, die Frage.
Ja, die gute alte Kaffee- und Essensspot-Frage, ne?
Genau, also Marc gefällt es total hier. Marc ist hier.
Marc.
Wir hatten ihn noch gefragt, wo er sich gerne aufhält.
Wo er gerne mal seinen Kaffee trinkt.
Genau,
ne?
Richtig.
Und das Seven Hills Kaffee, glaube ich, genannt. Das genau, wurde von dir dann auch approved, also ist okay.
Genau, richtig. Und was er halt noch erzählt hat, er liebt es halt einfach hier in Bamberg, weil halt viel Natur da ist und er mag es einfach rauszugehen, an der Natur zu sein, spazieren zu gehen, ob es Fahrradfahren ist. Und er hat gesagt, es ist halt ein guter Switch zu seiner Heimat, Barcelona, weil er halt da mitten in der Innenstadt wohnt und halt viel Verkehr um sich rum hat und deswegen ist Bamberg da für ihn einfach super entspannt und wunderschön. Deswegen gefällt es ihm hier besonders gut.
Das passt für ihn natürlich auch, weil er sehr aktiv ist, logischerweise. Ne? Geht ständig hier joggen, wir sehen es ja auch.
Ich hatte ihn noch gefragt, was er denn aus Spanien mitnehmen würde, wenn er die Möglichkeit hätte. Er hat natürlich gesagt, die Sonne und seine Freunde. Aber die, wenn er die Sonne mitnehmen könnte, aber da habe ich festgestellt, er geht ja, weil er mag die Kälte nicht so gerne. Aber dann wusste ich natürlich, dass er ja Skifahren geht im Winter. Also so schlecht finde ich es dann irgendwie in der Art und Weise doch nicht. Weil er dann, wenn es geht, im Winter einmal mindestens Skifahren geht und deswegen gefällt es mir einfach.
Es ist schade, dass man Podcast ja nur hören kann. Es liegt ja in der Sache. Ansonsten hätte man sehen können, dass der Kollege hier mega fit ist. Ja, also allein wenn du seine Arme anschaust und dann weißt du auch, was er, wenn er hier mit der Mannschaft fertig ist, dann selber macht, weil dann geht er nämlich selber noch hulken.
Ja, genau, richtig. Also Marc macht ganz viel, hat jetzt auch gerade bevor er zu uns gekommen ist, war schon wieder im Kraftraum, hat seine Übung gemacht. Er ist auch vor kurzem ersten Marathon gelaufen. Also er ist da wirklich auch selber sehr diszipliniert, auch was das Essen und alles Mögliche angeht. Also er macht nicht so seinen Job nur, sondern er lebt ihn auch.
Wobei er auch gerne mal ein Schäufeler ist.
Ja, aber er hat natürlich gesagt, gelegentlich, dauerhaft hat er gemeint, ist natürlich zu fettig. Aber er genießt die, er hat gesagt, die deutsche Küche, aber ich möchte es ein bisschen reduzieren. Er mag ja, die fränkische Küche.
Natürlich. Das stelle ich mir, das wollte ich auch noch sagen. Also kannst du musst bitte unbedingt Spanisch lernen. Ich möchte unbedingt jemanden Spanisch sprechen hören, der dann aber so eine fränkische Untergrund.
Aber ich habe gehört, der Franke kann gut Spanisch lernen, weil der das R so gut rollen kann. Rollen
die R natürlich.
Also hast du leider Pech.
Scheiße. Na gut. Also ich finde es, wie gesagt, ich fand es super informativ mit Marc. Wir hatten aber gestern ja auch noch ein Spiel.
Echt?
Wir waren ja sogar live vor Ort, Sven, du und ich, mit ein paar anderen Kollegen aus dem Büro. Du hast dich dann sogar noch dazu entschieden, zu malochen und hast da schon den Nachbericht fleißig quasi geschrieben. Aber
das brauchen wir den Leuten nicht erzählen.
Okay, aber angeschaut haben wir es uns ja alle drei.
So ist es.
Carsten, du auch?
Natürlich. Ich lag auf meinem Sofa und habe mir das Spiel im TV angeguckt.
Bist du eingeschlafen dann in der halben Stunde Pause oder?
Ich war kurz davor. Also
habe ja noch nie erlebt.
Dein sowas, hat dann also ja abgeschaltet und hat ja dann irgendwie dein Threepeat eingespielt.
Festbild.
Aber es war schon ziemlich langweilig. Also es war ja.
Hast du sowas schon mal erlebt? Eine halbe Stunde Pause, bloß weil diese doofe Uhr nicht funktioniert.
Also so lange habe ich es nicht erlebt. Lustigerweise haben wir letztes Jahr in Chemnitz das gleiche Zinnober gehabt. Wir hatten ja ein reguläres Spiel, die Zeit hat alles funktioniert. Dann sind wir in die Overtime gegangen und dann hat es einfach, war die Uhr aus. Da habe ich es ja dann schon miterlebt. Aber eine halbe Stunde Spielverzögerung gab es selbst in meiner langen Karriere nicht.
Nein. Da muss ich gerade total dran denken. Wir haben ja Marc auch gefragt, was der hat ja vorher in Schweden relativ lange gearbeitet. Was vielleicht so der größte Unterschied ist und sein Hauptpunkt war, naja, die Professionalität ist viel höher und alles ist so viel professioneller. Naja, fast.
Ja, aber es funktioniert ja woanders auch alles gut. Ich meine, gut, in Berlin hat es auch schon mal nicht funktioniert.
In der Saison,
aber in Chemnitz ist echt schon erschreckend, wie oft es da eigentlich passiert.
Naja, hat unserem Spiel aber ja keinen Abbruch getan, oder?
Zum Glück.
Kurzzeitig.
Wie schwer ist denn so ein Moment? Du bist ja Spieler gewesen auf diesem Level. Wie schwer ist es, wenn du dich dann vor dem Spiel eben darauf fokussierst, 20 Uhr geht's los, bumm, da bin ich jetzt dann auf 100% hochgefahren. Du gehst ins Spiel rein, du führst 20-12, es läuft, es passt und auf einmal ist alles wieder auf Null.
Ja, wie war es denn letztes Jahr in Chemnitz?
Ja, aber nee, es ist schon extrem komisch. Ich meine, bei uns war es ja wirklich, okay, 4x10 waren abgelaufen. Du wärmst dich einfach noch ein bisschen länger auf für die Overtime, was auch schon komisch ist. Aber jetzt in dieser Situation ist ja eigentlich während des Spiels bei Minute 3 ist die Uhr ausgefallen für 20 Minuten und dann wärmst du dich nochmal auf für, weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, wie lange die Jungs dann Korblegerzirkel oder mit Marc dann gearbeitet haben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komisches Gefühl, dann Korblegerzirkel nochmal zu machen und eigentlich fast das Warm-up nochmal komplett zu starten. Also ich als Spieler habe das immer nie gemocht, weil das immer so einen ganz komischen Beigeschmack hatte. Wie gesagt, dann sich auch mental da wieder ready zu machen, okay, komm, jetzt geht's wieder weiter. Also ist schon sehr schwer als Spieler, sich da wirklich da wieder ready zu sein.
Ich stelle mir die Situation noch schwieriger vor, weil du ja auch nicht weißt, geht's jetzt in 2 Minuten los oder in 10 oder in 15 oder wie gestern dann eben erst in einer halben Stunde wieder. Also du weißt ja auch gar nicht, kann ich jetzt vielleicht nochmal schnell aufs Klo gehen oder nicht? Also das ist ja.
Ja, und vor allem in Chemnitz ja besonders schwierig.
Stimmt.
Ja, da brauchst du ja gestern hättest du es geschafft.
Ja, genau. Aber lustigerweise hat Marc vorhin erzählt, dass er letztes Jahr auch aufs Klo musste und dachte, ja, komm, die Overtime schaffe ich noch. Dann ist die Uhr aufgefallen. Dann ist er noch schnell aufs öffentliche Klo gerannt und hat da dann sein, es war ja kein richtiges Geschäft, aber ist dann nochmal aufs Treten gegangen. Ja, aber klar, diese Ungewissheit, weil du natürlich auch nicht weißt, okay, wie intensiv muss ich mich jetzt vorbereiten? Gehe ich wirklich nochmal in Vollsprint rein, um mich wirklich nochmal richtig warm zu machen, oder halte ich eine gewisse Pace? Also das ist das Schwierige, weil du ja wirklich, wie du sagst, nicht weißt, wann der nächste Startpunkt dann stattfindet.
Übers Spiel an sich, glaube ich, braucht man eigentlich wenig reden, weil es ist wie die letzten Wochen eigentlich auch. Die Mannschaft spult ihr Ding ab, egal was passiert, ob da jetzt eine Uhr eine halbe Stunde ausfällt. Ich habe es vorhin spaßeshalber gesagt, ob man denen die Hosen während des Spiels runterzieht, das ist ihnen völlig egal. Die machen ihr Ding. Die Verteidigung gestern in der zweiten Halbzeit, also ja, unglaublich.
Auch der, ich meine, das hätte ja grundsätzlich auch ein Momentum-Switch sein können, als die zweite Halbzeit begonnen hat, ja, weil die Chemnitzer natürlich vor allem im zweiten Viertel extrem gut gekämpft haben und dann auch mit einer guten Energie aus der Kabine, auch wenn sie sehr weit weg ist, gekommen sind. Aber es ist denen wirklich dieses Jahr einfach total egal. Also sie, Chemnitzer kriegen die Führung und na gut, dann gibt es halt einen 13-0-Lauf für uns direkt hinterher. Und dann ist, wie der Kollege hier aus dem Büro sagen würde, der Kittel geflickt. Ja, der und Drop, das Ding ist
durch. Um mit der Chemnitzer Sprache zu sprechen, da war dann der Stecker gezogen.
Gut. Und also so einen Gegner bei unter 70 Punkten auch zu halten, ist, glaube ich, das wirkt auf mich, also ich glaube,
aller Ehrenwert.
Genau, es wird zur Normalität bei uns irgendwie, dass wir defensiv so gut unterwegs sind, aber es ist ja eigentlich, also es ist ja, das ist ja eigentlich die krasse Errungenschaft dieser Partie, oder?
Absolut. Ich meine, wir haben ja im Vorhinein schon über Chemnitz geredet, dass sie wirklich unter ihren Erwartungen in der Saison spielen, bei dem Kader. Die Jungs haben das wieder absolut souverän gemacht. Was ich auch noch beeindruckend fand, ist, dass sie sich auch nicht haben auf diese Nicklichkeiten, sind sie nicht eingegangen. Ich meine, es war ja offensichtlich zu sehen, dass da schon ein paar Sachen dabei waren, um unsere Jungs zu provozieren oder aus der Ruhe zu bringen. Aber die haben da sich einfach nur ins Fäustchen gelacht und haben gedacht, komm, guck mal auf den Punktestand. Ich mache mir da jetzt nicht Lenz draus und lass mich von dir provozieren oder aus dem Spiel bringen, sondern die Jungs haben alle ihren Kopf behalten, haben das Spiel souverän bestritten, wieder eine klasse Mannschaftsleistung gewesen.
Ja, auch wenn du das Scoring anschaust gestern, also mit 12 Punkten Topscorer zu sein, dann waren 8 Leute, glaube ich, zwischen 8 und 12 Punkten. Also
ja, also wir hatten 6 Spieler eben
Double
Digits und 2 hatten, glaube ich, 9 und 8.
Das zeigt halt genau einfach unsere Mannschaft dieses Jahr. Da ist keiner dabei, der wirklich immer heraussticht, sondern die Mannschaft ist absolut ausgeglichen. Der Ball wandert von Station A nach B nach C und wenn es dann noch einen braucht, zur Station D, wenn der dann den besten Wurf hat, und ja, ist einfach überragend und ja, wir sollten es einfach weiterhin genießen, dass die Jungs so fokussiert sind.
Da hätte ich jetzt noch eine Frage an euch. Momentan wird ja auf anderen Portalen drüber geredet, wer denn diese BBL Awards bekommen soll. Unter anderem geht es natürlich um den Königs Award. Wer ist der wertvollste Spieler dieser Saison? Jetzt spielen wir Basketball. Ist ja bekanntlich eine Mannschaftssportart, die unsere Mannschaft bestens praktiziert und zeigt, wie es geht. Da kannst du doch überhaupt keinen MVP eigentlich vergeben, weil du siehst, wie geil dieses Spiel sein kann, wie cool das einfach nach außen geht, wie erfolgreich du sein kannst, wenn alle zusammenspielen und keiner allein da vorne weggeht. Weil in dieser Mannschaft, wer ist denn da MVP?
Ja,
niemand.
Eben, also schwierig. Ja, ich glaube, Ibi war ja mal für eine Phase da so ein bisschen höher gehandelt. Ich habe auch heute dann die Starting Five von der BBL mir angeguckt und dachte mir so, wir haben die hier wirklich mit 27 Punkten weggefegt und ist keiner schafft es in die Starting Five. Aber dann dachte ich mir auch so, ja okay, wenn ich das jetzt hätte bestimmen müssen, ja, dann hätte ich halt alle rein. Also es ist, ja, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Ich glaube auch, das muss wirklich für die gegnerischen Coaches ein absoluter Albtraum sein, für sich auf uns vorzubereiten, ne? Weil du ja eigentlich, also du sagst halt, okay, wir versuchen Ibi Watson aus dem Spiel zu nehmen. Ja, egal, dann ist es halt Richard Barlin, der dir die Dreier um die...
Ja, Petko hat gestern auch einen ganz, ganz wichtigen Korb, seine einzigen beiden Punkte waren ganz wichtiger Korbleger. Ja, da war das Spiel auch wieder ganz knapp und da gehe ich einfach mal durch, mach mal einen rein. Also du kannst niemanden irgendwie sagen, ah, der ist jetzt vielleicht nicht so gefährlich, wie du sagst. Also du weißt nie, wer dir eine einschenkt.
Ja, aber das ist ja das, was unsere Mannschaft schon das ganze Jahr auszeichnet. Aber vielleicht macht er die BBL dieses Jahr ein Ding und gibt einen Mannschafts-MVP-Award.
Mannschaft des Jahres, weiß ich nicht, ob es das gibt.
Also gab's mal? Ja, glaube ich. Aber ich meine,
Most Entertaining Team oder irgend sowas, ja, genau, gab's, glaube ich, mal. Aber wenn ich jetzt mal bloß an den Dank von Kobe Williams denke, ja, dann.
Ja, aber ja, wie gesagt, ganz schwierig. Aber ich meine, am Ende des Tages wird wahrscheinlich wieder irgendjemand gewinnen, der statistisch viele Punkte auflegt. Deswegen.
Egal.
Ist eh schon unverdient dann am Ende.
Mal gucken, vielleicht gibt es ja trotzdem den einen oder anderen individuellen Titel für unsere Coaches, für unsere Spieler. Der wichtigste Titel wird sowieso im Juni verhandelt quasi.
Genau, und
da bin ich lieber dran beteiligt als.
Was jetzt dann auch im Endeffekt fix ist, jetzt nach dem Sieg gegen Chemnitz, ist ja, dass wir das Playoff-Heimrecht haben.
In der ersten Runde. In der
ersten Runde. Das ist ja auch was ganz, ganz Großes, Tolles. Die Termine kommen bestimmt auch bald raus.
Im Nachbericht zum Chemnitz-Spiel stehen schon mal, also der Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, so quasi diese, aber die Termine im Groben stehen da schon mal drin. Ist natürlich schwierig, weil du ja noch nicht weißt, gegen wen du spielst. Da muss man halt dann alles noch abklären, aber das wird jetzt in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich fixiert werden können und dann werden wir dann auch damit rausgehen können und dann gibt es ab 4. Mai 10 Uhr früh auch die Tickets für die ersten beiden Playoff-Heimspiele zu kaufen.
Oh.
Aber bevor es soweit ist, lass uns mal gucken jetzt auf kommenden Sonntag, da ist ja auch noch ein Spiel. Da spielen wir zu Hause gegen Hamburg.
Gegen die Towers, ja.
Ja, gegen die Veolia Towers, nee.
Du. Komm hierher ins Frankenland.
Ja.
Ja, und ich finde, hey Leute, ich glaube, es wird Zeit noch Tickets holen.
Es sind auf jeden Fall noch zu viele Tickets verfügbar dafür, dass die Jungs so starken Basketball spielen. Ich denke, dass wir jetzt über die 4000er Marke ungefähr schon gekommen sind. Das ist ja eigentlich bei so einer Saison
und so einer Mannschaft
schwach. Muss ich mal kurz mal einen Appell hier an die Fans.
Was heißt da schwach? Also die Mannschaft verdient einfach wirklich, so wie sie momentan auftritt, jedes Mal bis auf den letzten Platz, dass das Ding aus allen Nähten platzt. Aber
ja, 1. Mai am Freitag und so, und vielleicht fahren die Leute weg. Es sei euch verziehen, aber lasst euch diese Show nicht entgehen. Also wirklich.
Wer es noch irgendwie einrichten kann, es gibt noch Karten fürs Heimspiel gegen Hamburg. Es gibt auch noch Karten, die werden allerdings schon ein bisschen knapper. Am 10. Mai fürs letzte Heimspiel der Saison gegen die Telekom Baskets Bonn.
Da kann es ja auch, noch um was gehen, das spezielle Highlight, ob Dritter oder Vierter.
Ja, möglicherweise. Ja.
Oder wir holen es uns vorher, mal gucken.
Ja, wenn du jetzt gegen Hamburg und beim MBC gewinnst, dann ist das letzte Spiel bedeutungslos in der Frage, ob Dritter oder Vierter.
Aber du willst natürlich das letzte Spiel vor den Playoffs gewinnen, um mit einem guten Gefühl da reinzustarten.
So, ja, ist es. Ja,
also
aber
es gibt keine Spiele, die um nichts gehen.
Ja, das war eine englisch-spanische Ausgabe der Auszeit heute mit Marco Omos, mit Carsten Tada.
Gerne.
Mit David Swisser.
Und mit Sven Amonet.
Und dann sagen wir danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Ausgabe der Auszeit. Bis dahin, wir sehen uns gegen Hamburg.